Deutschlandfunk. Agenda.
Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Beckmann. In den nächsten Tagen laufen fast alle Corona-Schutzmaßnahmen aus. So sieht es das Infektionsschutzgesetz vor, das der Bundestag kürzlich novelliert hat. Doch die Bundesländer könnten in sogenannten Hotspots einzelne Maßnahmen wie zum Beispiel die Maskenpflicht noch weiterführen oder je nachdem auch wieder einführen. Was steht uns also in den nächsten Tagen bevor? Endlich der Freedom Day für Deutschland, auf den so viele schon so lange gewartet haben? Oder ein neuer Flickenteppich von Regeln. Und womöglich noch mehr Ansteckungen, obwohl die Inzidenz ja schon ein Rekordniveau erreicht hat. Können oder müssen wir vielleicht sogar mit dem Virus leben lernen? Auch wenn immer noch jeden Tag ungefähr 300 Menschen an Corona sterben? Reicht die Zahl der Impfungen, die wir bisher haben, oder brauchen wir jetzt erst recht eine Impfpflicht? Auch diese Entscheidung steht ja bald an im Bundestag im kommenden Monat. Solche Fragen möchten wir heute besprechen in der Agenda. Mit Basisschutz gegen Corona, wie geht es weiter mit der Pandemie, ist der Titel unserer heutigen Sendung. Und wir laden Sie herzlich ein, mitzudiskutieren. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail. 00800 4464 4464, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de und wenn Sie mögen, fügen Sie in die Mail auch Ihre Telefonnummer ruhig mit ein, dann versuchen wir Sie zurückzurufen. Wie immer haben wir auch Gäste in dieser Sendung, zum Beispiel Stefanie Drese, sie ist Gesundheitsministerin in Mecklenburg-Vorpommern und uns aus Schwerin jetzt zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Drese.
Guten Morgen, Herr Beckmann.
Bei uns ist Andrew Ullmann, er ist Mitglied des Bundestages, Gesundheitspolitiker der FDP und den erreichen wir in seinem Wahlkreis in Würzburg. Herzlich willkommen, Herr Ullmann.
Wunderschönen guten Morgen und grüß Gott aus Würzburg.
Und wir haben dabei Professor Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Und wie ich gehört habe, leider kürzlich positiv getestet. Umso mehr freuen wir uns, dass Sie trotz der Corona-Erkrankung da sind. Und ich begrüße Sie mit der Frage, wie geht's Ihnen?
Ja, guten Morgen. Mir geht's gut. Ich habe Schnupfen und Erkältungssymptome.
Hört man nicht. Schön, dass Sie da sind. Dann steigen wir ein. Und ich beginne mit Herrn Ullmann, denn Sie sind derjenige, dem wir im Guten wie im Schlechten so oder so dieses neue Gesetz zu verdanken haben. Was verspricht sich denn der Bund von dieser Novellierung? Machen wir jetzt einen neuen Schritt in der Pandemie?
Erst einmal bin ich nicht der Schuldige, im Guten oder im Bösen. Das war die Ampelkoalition, die sich dafür entschieden hat, den Infektionsschutzgesetz zu novellieren. Und ja, wir gehen einen weiteren Schritt. Wir erkennen jetzt mit dieser Variante ein Virus, das weniger virulent ist, also weniger krankheitsmachend ist, aber durchaus sehr ansteckend ist. Und deshalb können wir auch die nächsten Schritte gehen in Richtung Eigenverantwortung, aber auch natürlich in gesellschaftlicher Verantwortung, wo wir auch den Schutz der vulnerablen Gruppen natürlich nach wie vor verpflichtend machen.
Ist das jetzt der Freedom Day, den Sie Ihren Wählern versprochen haben, gerade die FDP ja?
Also erstens habe ich und auch die FDP alleine nicht ein Freedom Day versprochen. Das wäre verfrüht. Die Pandemie ist nicht vorbei. Das muss man hier ganz klar konstatieren. Deshalb bedarf es nach wie vor die Notwendigkeit, dass die Impflücken, die wir in der Bevölkerung haben, geschlossen werden und auch natürlich auch Vorsicht nach wie vor walten muss. Das ist also ganz klar. In dem Moment, wo wir von Freedom Day sprechen, wäre die Pandemie in meinen Augen vorbei und das ist sie sicherlich noch nicht.
Sie sagen jetzt mehr Eigenverantwortung, Sie geben auch mehr Freiheit. Wie sicher können Sie sein, dass das nicht auch Freiheit zur Sorglosigkeit oder sogar Rücksichtslosigkeit ist?
Die Gefahr besteht immer theoretisch. Aber nach 2 Jahren hat die bundesdeutsche Bevölkerung, ich glaube auch die Weltbevölkerung, kapiert, wie man mit diesem Virus umgeht. Wir wissen, dass Masken schützen, die richtigen Masken auch zu verwenden, auch diese auch entsprechend auch zu tragen, sodass wir hier Vertrauen in die Bevölkerung haben. Und eine Sache muss relativ klar sein. Der Gesetzgeber muss sich erklären, warum es Freiheitseinschränkungen gibt. Und das muss er auch gut erklären. Wir müssen uns nicht als Bevölkerung rechtfertigen, warum wir unsere Freiheitsgrade zurückhaben wollen und mehr Eigenverantwortung auch leben wollen.
Das heißt, juristisch war eigentlich das Gesetz, ich will jetzt nicht sagen alternativlos, aber unausweichlich, diese Lockerungen?
Ich denke, auf Grundlage der aktuellen pandemischen Situation war diese Gesetzesänderung notwendig, ja.
Die Länder sollen ja jetzt die Verantwortung weitgehend übernehmen, haben auch die Möglichkeit, Hotspots einzurichten. Nun haben quer zu jeglicher Parteizugehörigkeit sich aber eigentlich alle Länder beschwert über dieses Gesetz und die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Auch der Deutsche Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund haben gestern nochmal kritisiert, es sei zu unklar, zum Teil auch zu schwerfällig, wenn es dann darum ginge, einen Hotspot einzurichten. Wie sehr gibt Ihnen diese Kritik zu denken?
Ehrlich gesagt, die Kritik muss man immer ernst nehmen, die geäußert wird, aber dann auch natürlich auch versuchen zu begründen, dass diese Kritik unbegründet ist. Wir sehen als Ampel die Notwendigkeit, dass Maßnahmen, die wir ergreifen in der pandemischen Situation, parlamentarisch auch immer gerechtfertigt sein muss und abgestimmt sein muss. Die Länder haben die Möglichkeit, regional zu bestimmen, wenn es zu einer Überforderung des Gesundheitssystems kommt, hier gerade von den Intensivstationen, dass man hier Maßnahmen ergreifen kann, die strenger sind. Ob sie dann auch wirklich wirksam sind, ist eine andere Fragestellung natürlich. Aber diese Möglichkeit haben die Länder und es ist auch richtig so, dass die Länder diese Maßnahmen auch ergreifen können. Ich verstehe die Kritik nicht. Meiner Meinung nach habe ich das Gefühl, dass die Länder die Verantwortung ungern tragen, die sie dann auch durchführen können. Und deshalb finde ich diese Kritik, die zum Teil geäußert wird, nicht glaubwürdig, zumal auch hier es ja kein Maskenverbot gibt, sondern nach wie vor kann man ja freiwillig Masken weiterhin tragen.
Ein Bundesland hat entschieden, diese Hotspot-Regelung sehr weitgehend auszulegen für sich. Das ist das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern und dessen Gesundheitsministerin haben wir zugeschaltet, Stefanie Drese. Sie haben jetzt gleich Ihr ganzes Bundesland zum Hotspot erklärt. Warum?
Ja, wir haben uns die 6 Landkreise und die 2 kreisfreien Städte angeguckt. Also wir haben nicht automatisch das ganze Bundesland zum Hotspot erklärt, kommen aber in all diesen Gebietskörperschaften zu der Entscheidung, dass bei uns die Voraussetzungen, die das Infektionsschutzgesetz vorgibt, erfüllt sind. Und zwar haben wir nach wie vor eine hohe Infektionslage, ein dynamisches Geschehen. Wir haben auch diese BA2-Subvariante als die mittlerweile vorherrschende in Mecklenburg-Vorpommern mit einer hohen Ansteckung. Und wir können, so haben wir das im Landtag begründet und dann auch einen mehrheitlichen Beschluss dazu gefasst, mit Fug und Recht sagen, dass bei uns das Gesundheitssystem belastet, teilweise auch schon überlastet ist mit so vielen Infizierten auf Normal- als auch Intensivstationen wie noch nie in der Pandemie, kombiniert mit bis zu 30% Personalausfall dadurch, dass die Leute sich selbst infiziert haben, sodass die Voraussetzungen, die das neue Infektionsschutzgesetz an diese sogenannte Hotspot-Regelung, also an die epidemiologische Gefahrenlage koppelt, wir geprüft haben und im Landtag dann den Beschluss gefasst haben, wir sind Hotspot.
Ja, Sie haben diesen Landtagsbeschluss schon. Möglicherweise wird auch Hamburg ihn heute in ähnlicher Form noch fällen. Die anderen Bundesländer haben bisher nicht vor, von der Hotspot-Regelung Gebrauch zu machen. Vielleicht reden wir später noch über die Gründe. Aber ich würde gerne noch mal bei Ihnen nachfragen. Es gibt ja durchaus auch in Mecklenburg-Vorpommern große Unterschiede. Also an der Mecklenburgischen Seenplatte zum Beispiel ist die Inzidenz zumindest nur ungefähr halb so hoch wie in und um Rostock. Warum behandeln Sie weiterhin dann jetzt im Grunde genommen alle Landkreise gleich?
Ich glaube, nur auf die Inzidenzzahlen zu gucken, diese Zeit ist in der Pandemie vorbei. Wir wissen, dass das Geschehen sehr dynamisch sein kann. Und manchmal hängt die Inzidenzzahl oder deren Genauigkeit auch davon ab, wie gut kommen die Gesundheitsämter hinterher mit der Nachverfolgung und wie viele Menschen nehmen wirklich einen PCR-Test wahr oder wer testet sich zu Hause. Deswegen ist für mich entscheidender, wie ist die Situation in den Krankenhäusern. Und da bekommen wir jeden Abend die Nachricht, wie viele Personen sind auf Normalstation wegen Corona eingeliefert worden. Wie viele Menschen sind insgesamt mit Corona im Krankenhaus zu behandeln? Auch das spielt natürlich für die Belastung der Krankenhäuser eine Rolle. Auch wenn jemand mit einem Beinbruch eingeliefert wird, dann müssen besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden bei seiner Behandlung. Aber für mich ist natürlich entscheidend, wie viele Leute sind wegen Corona im Krankenhaus und wie ist die Situation auf den Intensivstationen. Und da gebe ich Ihnen recht, die ist natürlich in einem Flächenland nicht gleich, was die Inzidenzen und die Belastung der Krankenhäuser angeht. Allerdings, wenn in dem einen Landkreis bei uns die Inzidenz vielleicht niedriger ist, dann zeigt sich, dass dort die Krankenhäuser sehr belegt sind. In einem anderen Landkreis sind die Normalstationen nicht so sehr belastet, dafür die Intensivstationen. Und all diese Abwägungen haben wir vorgenommen. Und so habe ich den Bundesgesetzgeber auch verstanden, dass das der Auftrag ist, an die Länder sehr wohl zu gucken, wie sieht es regional aus, dann aber auch entscheiden zu können, wenn die Intensivstation belegt ist, aber vielleicht die Inzidenzen nicht so hoch, haben wir trotzdem eine Gefahrenlage vor Augen, die es gilt abzuwehren.
Sie haben eben schon gesagt, der Bundesgesetzgeber legt das nahe, vor allen Dingen Herr Lauterbach. Andererseits der FDP-Fraktionschef im Bundestag, Christian Dürr, hat gesagt, das solle man eben gerade nicht machen, so eindeutig ein ganzes Bundesland zum Hotspot zu erklären, gäbe das Gesetz nicht her. Ihr Amtskollege Holitschek aus Bayern beklagt generell Rechtsunsicherheit und Stefan Weil, der Ministerpräsident von Niedersachsen, hat angedeutet, er würde es am liebsten genau so machen wie Sie in Mecklenburg-Vorpommern, aber die niedersächsischen Gerichte würden das garantiert gleich wieder einkassieren. Wie sicher sind Sie denn, dass Sie Ihre politische Linie auch rechtlich durchhalten können?
Also wir haben das natürlich sehr genau geprüft und abgewogen. Und ich glaube gar nicht, dass es auf Bundesebene so ein Entgegenstehen zwischen der Ansicht von Herrn Lauterbach und Herrn Dürr gibt, sondern der Auftrag ist, regional zu gucken, erfüllen wir diese Hotspot-Regelung. Das haben wir gemacht, aber ich gebe Ihnen recht, vor Gericht und auf hoher See, Sie kennen den Spruch. Ob das Ganze nun gerichtsfest dann auch tatsächlich ist, das werden wir erst wissen, wenn dagegen tatsächlich vorgegangen wird. Wir sind uns in unserer Abwägung, erfüllen wir diese Voraussetzungen, aber sehr sicher, dass wir dort mit guten Argumenten das genau so handhaben können. Es fällt mir natürlich schwer, jetzt zu urteilen, wie das in anderen Bundesländern, wie die Lage dort ist. Deswegen muss es schon sehr regional entschieden werden. Und wenn mein Amtskollege Holitschek, den ich sehr schätze, mir sagt, er hat 96 Gebietskörperschaften, die alle im Landtag sich genau anzugucken. Das ist auch die Kritik der Gesundheitsminister. Das Gesetz ist in der Hinsicht sehr schwerfällig und eben kompliziert umzusetzen, jedes Mal den Landtag einzuberufen, um dann zu gucken, wie ist die Lage gerade. Das macht mir natürlich mit 8 Gebietskörperschaften in Mecklenburg-Vorpommern ein wenig leichter. Und mit den höchsten Inzidenzen, die wir bundesweit haben, das ist nichts Schönes für Mecklenburg-Vorpommern, sind wir aber argumentativ, glaube ich, auf einer ganz guten Linie zu sagen, ja, wir können für alle 8 Gebietskörperschaften diese Hotspot-Regelung anwenden.
Hajo Zeep, Epidemiologe aus Bremen. Das ist ja ein relativ neuer Ansatz. Wir lockern in einem Moment, wo die Zahlen sehr hoch sind. Bisher waren es die Bürger immer gewohnt, dass die Politiker gesagt haben, erstmal sollen die Zahlen sinken und dann lockern wir möglicherweise auch schrittweise. Jetzt bei hohen Zahlen alles auf einmal. Ist das ein guter Zeitpunkt aus wissenschaftlicher Sicht?
Naja, ich hätte mir vorgestellt, dass auch die Politik es besser gefunden hätte, wenn wir auf dem Weg nach unten wären mit den Zahlen. Aber diese Zeitpunkte sind ja doch schon seit einiger Zeit auch diskutiert worden. Es ist jetzt so, wie es ist. Wir haben tatsächlich ansteigende Zahlen. Das war nicht absehbar, bis BA.2 diese Omikron-Subvariante kam. Wir waren ja auf dem Weg nach unten, dann aber wieder die Umkehr. Also das ist natürlich auch eine Gemengelage, für die es schwierig ist, dann wirklich klare Zeitpunkte zu finden, wo es am besten ist, zu lockern oder neue Gesetze zu erlassen. Das muss man tatsächlich zugeben. Aber Fakt ist im Moment, wir werden natürlich mit der jetzigen Lage, in der wir sind, und umfangreichen Lockerungen jetzt nicht fröhlich in die Abwärtsbewegung hineinkommen, sondern das wird sicherlich noch eine Zeit dauern. Ich glaube zwar, sie kommt trotzdem irgendwann, aber erstmal ist natürlich jetzt eher Platz noch für den Virus, sich weiter auszubreiten.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, heute hat das RKI leicht fallende Zahlen, was die Inzidenzen angeht, aber wieder sehr hohe Zahlen gemeldet, was die Toten angeht. Also es ist in der Tat eine sehr widersprüchliche Situation. Trotzdem werden ja jetzt praktisch alle Maßnahmen aufgehoben. Gibt es welche, bei denen Sie sagen würden, da hätte man vielleicht noch ein bisschen länger mit weitermachen sollen, oder da müssten die Bürger dann eben jetzt sozusagen eigenverantwortlich aus eigener Entscheidung diese Maßnahmen beibehalten?
Ja, also viel diskutiert worden ist natürlich über die Thematik der Maske, die ja doch sich als recht effektives Mittel erwiesen hat. Und ich hätte mir schon gedacht, dass es auch keine so große Problematik darstellen würde, dass man in Innenräumen und in einigen anderen Bereichen, die jetzt noch übrig bleiben, auch weiter mit Maskenpflicht arbeitet. Das ist eben unter den Hotspot-Regelungen dann auch möglich. Aber wir haben ja eben gehört, wie durchaus kompliziert sich das im Einzelfall dann darstellt. Und es ist halt auch, glaube ich, so aus einer Sicht von Bürgerinnen und Bürgern gar nicht so jetzt leicht nachzuvollziehen, was passiert jetzt eigentlich genau vor Ort. Es ist halt eine gewisse Zerfledderung auf jeden Fall zu sehen der Sachlage. Und das ist vielleicht dann auch schwieriger, als es bisher war, jetzt da klar zu sehen. Aber der andere wichtige Punkt bleibt natürlich das Impfen. Das sollte man auch nicht aus den Augen verlieren. Das ist ganz entscheidend, dass wir da deutlich und mehr auch tun, auch mit Hinsicht auf spätere Zeiten in diesem Jahr, wenn noch wieder neue Zahlen uns wahrscheinlich bedrücken werden.
Auf das Impfen kommen wir sicherlich später nochmal. Ich würde gerne jetzt nochmal auf einen Punkt eingehen, die zerfledderten Maßnahmen, die Sie angesprochen haben. Herr Ullmann und Frau Drese, wie groß schätzen Sie die Gefahr ein oder wie klar kann man umgekehrt kommunizieren, dass die Leute weiterhin vorsichtig sein müssen, dass sie nicht völlig verwirrt sind durch diese ganz unterschiedlichen Maßnahmen?
Also ich denke, zuerst einmal muss klar gesagt werden, dass es kein Maskenverbot gibt. Also ich denke, das wird häufig genug verwechselt in der Wahrnehmung, dass das heißt, die Maskenpflicht fällt, also dürfen wir keine Masken mehr tragen. Das ist, klingt so trivial, aber ist auch wichtig, diese Information nach außen zu tragen. Informationsstrategien müssen natürlich besser werden, dass man erklärt, was man eigentlich machen sollte. Hier Stichwort Impfen, das hat Herr Zeep ja auch gerade nochmal richtigerweise gesagt. Aber wir dürfen uns einer Fehlwahrnehmung nicht unterkommen. Die Masken sind sehr wichtig. Es ist ein Teil, ein Baustein zur Pandemiebekämpfung neben der Impfung. Aber wo finden die Infektionen statt? Und da müssen wir uns auch ehrlich machen, die finden im privaten Umfeld statt. Dass eine Person in der Familie vielleicht sich angesteckt hat und steckt dann weitere Freunde, Bekannten ein, wo man sich dann trifft privat am Abend, wo man dann ohne Maske unterwegs ist. Und diese Infektionsketten können wir auch gesetzgeberisch nicht unterbinden. Das kann nur auf Freiwilligkeit passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich ansteckt, parallel in einem Einkaufszentrum ist weniger wahrscheinlich. Es ist eine Risikoreduktion, keine Garantien, auch wenn man eine Maske trägt. Es gibt keine 100-prozentige Schutz vor Infektionen. Man kann nur das Risiko reduzieren und deshalb ist es wichtig, dass diese Information nach außen getragen wird.
Frau Drese, wie erklären Sie Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, die vielleicht an der Grenze zu Brandenburg oder Schleswig-Holstein wohnen, dass ein paar Kilometer weiter ganz andere Regeln gelten?
Ja, ich sehe diese Gefahr der Zerfledderung tatsächlich und das ist dann schwierig, kommunikativ zu erklären, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern sehr froh sind, eine Maskenpflicht noch zu haben. Das will ich ausdrücklich sagen. Natürlich gibt es kein Verbot, eine Maske zu tragen, aber es ist schon ein Unterschied, ob ich eine Maskenpflicht verhängen kann. Deswegen bin ich froh, dass wir das über die Hotspot-Regelung noch machen können, als wenn ich die Leute nur darum bitte, eine Maske zu tragen. Dann machen wir uns mal nichts vor, wie läuft es in der Realität ab. Derjenige, der kerngesund ist und kein Risiko für sich selber sieht, wird keine Maske tragen. Und derjenige, der vorerkrankt ist, wird eher vorsichtig sein und dann doch nicht die Gewährleistung des Schutzes einer Maske haben, wenn beide die Maske tragen. Und dass das so ein großer Einschnitt in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger ist in dieser Situation, das sehe ich einfach nicht. Deswegen ist es schon einer der auch schwierigen Punkte, da muss ich das ausdrücklich so sagen. Ja, was jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gilt, ist schwer zu kommunizieren im Grenzbereich. Und von daher wünsche ich mir, dass wir also auch dort nochmal unter den Gesundheitsministern Wege finden, mehr als nur eine Empfehlung für die Maskenpflicht aussprechen zu können.
Wir haben ja Herr gesagt, Beckmann, die Hörer dürfen mitdiskutieren. Roland Schweizer aus Leverkusen ist unser erster Hörer und zwar genau zu diesem Thema Masken tragen. Hallo Herr Schweizer.
Schönen guten Tag, grüß Gott zusammen.
Guten Tag. Hallo?
Ja.
Sprechen Sie bitte.
Bin ich zu hören?
Ja, alles wunderbar.
Ja, gut, ich begrüße ja grundsätzlich, dass mit Ablauf des 2. April jetzt eben die ganzen Schutzmaßnahmen, die wirklich teilweise jetzt sehr, sehr unerträglich geworden sind, teilweise zumindest, abgeschafft werden. Aber ich kann natürlich nicht verstehen und nachvollziehen, warum ausgerechnet gerade der Maskenschutz ist also wirklich eine einfache Maßnahme, aber gleichsam auch wirksame Maßnahme, die ausgerechnet jetzt eben auch kassiert wird und nicht zugelassen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die FFP2-Schutzmaske beispielsweise in Innenräumen zu tragen, dass das jetzt wirklich eine Freiheitseinschränkung wäre, die nicht Bestand hätte vor dem Bundesverfassungsgericht. Insofern wäre es eigentlich sehr schön und hilfreich gewesen. Ich weiß, die FDP verkündet natürlich immer die große Freiheit, aber das ist, wie gesagt, für mich aus meiner Sicht keine wirkliche Einschränkung von Freiheit. Den Maskenschutz eben beizubehalten, auf jedenfalls zumindest noch die nächsten paar Wochen, solange die Inzidenzen so hoch sind. Immerhin haben wir ja über 200.000 und wir 200.000 Neuansteckungen täglich in der Regel und auch circa 200 Tote an oder mit Corona. Das ist ja schließlich keine Quantité negligeable. Also von daher kann ich dieses Argument, dass auch der Maskenschutz in Innenräumen fallen muss,
ich muss Sie hier unterbrechen. Wir sind in wenigen Sekunden haben wir die Nachrichten im Deutschlandfunk und dann sind wir gleich auch mit dem Thema Maskentragen wieder zurück in der Agenda mit dem Thema mit Basisschutz gegen Corona. Wie geht es weiter in der Pandemie? Die Agenda mit dem Thema mit Basisschutz gegen Corona. Wie geht es weiter mit der Pandemie? Sie können uns anrufen, habe ich schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal. 00800 4464 4464 ist unsere Telefonnummer und Sie können uns eine Mail schreiben an agenda@deutschlandfunk.de und wenn Sie mögen, können Sie auch in diese Mail Ihre Nummer mit hineinschreiben, dann versuchen wir sie zurückzurufen. Wir haben aber auch einige Mails schon bekommen, von denen versuche ich jetzt mal einige zitieren zusammenzufassen. Da ist einmal Frau Josephine Jakob. Sie schreibt, ich bin angewiesen auf das Maskentragen. In der Allgemeinheit hätte man nicht wenigstens noch ein bisschen warten können, bis wirklich alle geimpft wären. Lange hätte man da ja, meint sie, nicht mehr warten müssen. Und sie schreibt zum Schluss, sie sei sehr enttäuscht von diesem Gesetz. Dann schreibt uns Boris Argentino oder Argentino, ich finde es völlig verantwortungslos, die Menschen trotz Impfung weiter besonders gefährdet sind, einem solchen Risiko auszusetzen. Also auch er sagt, Maskenpflicht aufrechterhalten, solange die Inzidenzen so hoch sind und schreibt sogar, alles andere sei menschenverachtend. Und dann haben wir noch Frank Mäder aus Erfurt. Er schreibt, beim Einkaufen eine Maske zu tragen ist nur ein bisschen unbequem. Eine Infektion hingegen kann sehr schwerwiegend sein. Also insgesamt doch relativ viel Kritik an dem Gesetz der Bundesregierung. Herr Ullmann, haben Sie damit gerechnet?
Teilweise ja, habe ich damit gerechnet, weil hier eine die Masken als Allheilsbringer wahrgenommen werden, was sie auch sind, wenn sie richtig getragen werden und auch die richtige Maske getragen wird. Es war sehr unglücklich, dass am Anfang der Pandemie gesagt wurde, dass Masken nur zu Fremdschutz darreichen. Das ist nicht der Fall. Das war auch noch nie der Fall. OP-Masken, die klassischen bläulichen Masken, die sind eher was für den Fremdschutz. Nur FFP2-Masken, wenn man sie trägt, hat man einen Selbstschutz. Und das Risiko, sich anzustecken, ist äußerst gering. Im Krankenhaus tun wir das seit Jahrzehnten, haben wir FFP2-Masken, um uns vor Respirationserkrankungen auch zu schützen. Wir machen nichts anderes als diese FFP2-Masken. Und deswegen diejenigen, die besonders gefährdet sind und Sorge haben, dass sie sich anstecken sollen, sollen immer Menschenansammlungen vermeiden, egal wie. Und wenn man einkaufen geht, dann zu einem Zeitpunkt einzukaufen, wo wenig Leute da sind, aber eine FFP2-Maske zu tragen. Ich persönlich sehe das Tragen einer FFP2-Maske für mich persönlich nicht als Freiheitseinschränkung. Das werde ich auch weiterhin machen. Und meine 85-jährige Mutter, die nicht Medizin studiert hat oder aus einem medizinischen Beruf kommt, hat mir auch selber gesagt, natürlich werde ich weiterhin eine FFP2-Maske tragen, wenn ich unterwegs bin. Und sie ist auch 4-mal geimpft. Und das sind Punkte, die wir begreifen müssen, dass diese Möglichkeit in der Eigenverantwortung liegen, weiterhin eine Maske zu tragen, um sich selbst zu schützen. Nämlich darum geht es auch letztendlich.
Aber wenn Sie sagen, dass besonders Gefährdete dann zum Beispiel Ansammlungen vermeiden sollen, wenn oder dass sie im Supermarkt dann einkaufen sollen, wenn nicht so viele da sind, heißt das nicht dann letztendlich, die Freiheit der Mehrheit geht auf Kosten der Freiheit dieser Minderheit, die jetzt sich ganz besonders vorsichtig einschränken muss? Wäre es nicht besser für beide Seiten gewesen, wenn beide Masken tragen? Denn ich schütze mich mit meiner Maske ja nicht nur selbst, sondern immer auch den anderen.
Das Risiko, die Risikoreduktion, wenn jetzt beide Masken tragen, vor allem FFP2-Masken, ist nicht wesentlich verringert, sich anzustecken. Die Gefahr besteht eher darin, wenn man selber die Maske nicht richtig trägt und mit sehr vielen Menschen in Kontakt tritt. Und das ist eine allgemeine medizinische Empfehlung. Wer immungeschwächt ist, zum Beispiel eine Krebserkrankung hatte und entsprechende Medikamente erhalten hat, die das Immunsystem auch heruntergefahren hat, war es schon vor der Pandemie die Empfehlung, Menschenansammlungen zu vermeiden und möglichst dann auch einkaufen zu gehen, wenn die Leute am wenigsten unterwegs sind und nicht gerade am Samstagvormittag beispielsweise. Und das sind ganz klare, einfache medizinische Empfehlungen, die wir nicht in Gesetzestexten einpacken können, sondern einfache medizinische Empfehlungen sind, die den Menschen auch mitgeteilt werden.
Wir haben noch eine weitere Mail von Frank Schmidt aus Neukirchen im Erzgebirge. Und er sagt, im Gegensatz zu Herrn Ullmann, aber das geht jetzt nicht nur an Herrn Ullmann, sondern an alle Gäste, im Gegensatz zu Ihrem Studiogast bin ich sehr wohl der Meinung, dass die Pandemie vorbei ist. In meinem Umfeld hatte so gut wie jeder, der Großteil ist übrigens geimpft bereits, Omikron. Das Ding ist in meinen Augen durch. Ist das so eine generelle Stimmung, dass doch immer mehr Leute glauben, es sei jetzt vorbei?
Vielleicht reagiere ich ganz kurz. Die Pandemie ist ein globales Geschehen und nicht ein örtliches Geschehen. Und solange die Pandemie weltweit nicht unter Kontrolle ist, ist die Pandemie nicht vorbei. Das ist eine klare medizinische Definition, was Pandemie bedeutet. Das kann natürlich auch sein, dass man in der eigenen Umgebung wenig Infektionen hat. Das ist, kann durchaus eine selektive Wahrnehmung sein. Aber eine Pandemie ist etwas, was weltweit passiert.
Trotzdem, Christian Drosten hat ja auch gesagt, es kriegen jetzt alle und es läuft jetzt durch. Sind wir damit sozusagen an einem Ende angekommen, wo dann viele sagen, ich rechne damit, mich anzustecken, aber ich fürchte mich nicht mehr so sehr davor. Herr Zeeb, ist das eine gute oder eine schlechte Stimmungslage dann?
Ja, es sollte jetzt sicherlich niemand es darauf anlegen zu sagen, ich will mich jetzt infizieren, damit ich auch bei der großen Menge der Infizierten dabei bin. Das sicherlich nicht, aber Fakt ist natürlich, Omikron ist sehr infektiös, diese Variante. Es ist schwierig, sich davor zu schützen, wenn man auch nur in gewissen Rahmen am sozialen Leben teilnimmt. Das ist tatsächlich jetzt so. Wir haben ein paar Möglichkeiten, die haben wir eben schon angesprochen. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt auch ein Virus, der es in gewissem Rahmen erlaubt zu sagen, wir gehen auf sowas wie eine Strategie, bei der eben jetzt nicht mehr aktuell im großen Stil verhindert wird, dass Infektionen stattfinden. Das haben wir jetzt ja eigentlich mit den jetzt deutlichen Lockerungen. Allein deswegen, weil der Virus es eben mit den klinischen Verläufen, wie sie jetzt sind, eben erlaubt, dass man dort einfach ja mehr Erkrankte hat, die aber eben in der Regel dann doch milde Verläufe haben. Das ist nicht gut für einzelne Gruppen, nämlich die Leute, die Erkrankungen, Co-Erkrankungen haben, Vorerkrankungen haben, auch für viele Ältere. Und das ist natürlich sehr wichtig, darauf zu achten, dass wir da weiterhin auch vernünftig uns schützen können. Und es ist nicht so, dass wie das von dem, glaube ich, dem Anrufer oder der Mail gesagt wird, dass damit quasi, dass es durch ist, wenn alle sich einmal infiziert haben. Man kann sich auch mehrfach infizieren und wir haben auch weiterhin noch durchaus Sorgen, dass sich neue Varianten ergeben, die dann das Ganze wieder noch neu befeuern. Also wie die ganze Sache ausläuft, ist im Augenblick nicht fest vorauszusagen. Und das muss man, glaube ich, auch im Auge haben. Deswegen brauchen wir auch weiterhin gute und klare Maßnahmen und Planungen für die Zukunft.
Wir haben jetzt wieder einen Hörer in der Leitung, genau zu dem Thema einer speziellen Gruppe, die besonders vulnerabel ist, nämlich Stefan Hamm aus Baden-Württemberg. Und wenn ich es richtig verstehe, Sie leiten mehrere Seniorenheime?
Guten Tag zusammen. Nein, das verstehen Sie falsch. Ich leite nicht. Wir betreiben über 100 gemeinnützige Senioreneinrichtungen. Und wir haben folgendes Problem, da bin ich für die Beschaffung der Antigentests zuständig. Das Problem ist folgendes, die aktuell gültige Testverordnung gilt bis morgen. Diese Testverordnung regelt, wie wir, in welchen Mengen und zu welchem Preis wir Tests für unsere Einrichtung beschaffen können. Und Sie hören schon aus dem Datum heraus, die Testverordnung gilt bis morgen. Es ist keine neue bisher verabschiedet. Das heißt, wir wissen nicht, wie wir ab dem 1. April in welchen Mengen und zu welchem Preis wir Tests beschaffen sollen. Und das sind bei uns immerhin über 400.000 Tests im Monat. Und meine Bitte ist einfach, das möglichst zeitnah zu regeln, obwohl mir natürlich bewusst ist, dass der Herr Lauterbach die Testverordnung erlassen muss. Aber die Bitte an die Politik allgemein. Wir haben hier ein Problem und nicht nur wir als Betreiber, sondern alle Betreiber von Senioreneinrichtungen.
Ja, ist das eine Frage an Herrn Lauterbach, insofern dann an den Bund? Oder, Herr Ullmann, müssen das jetzt auch die Länder regeln, wie es mit dieser Testverordnung weitergeht?
Also das ist prima Aufgabe des Bundesministers Lauterbach, aber meinen Informationen nach geht diese Testverordnung bis jetzt Ende Mai, das soll verlängert werden. Wie weit das jetzt hier schon veröffentlicht worden ist, kann ich nicht sagen, müsste selber nochmal nachschauen. Aber das war klar, dass die ursprüngliche Testverordnung bis heute, glaube ich, oder 31. Ausläuft. Aber das sollte es eine Verlängerung geben, zumindest ist das so kommuniziert worden.
Frau Drese, das ist jetzt ein Problem, was der Hörer aus Baden-Württemberg angesprochen hat. Aber wie ist es in Mecklenburg-Vorpommern? Haben Sie da auch diese Unsicherheit, dass Sie in ein paar Tagen keine Testverordnung mehr haben für die Seniorenheime?
Nein, es ist tatsächlich so, wie Herr Ullmann eben schon gesagt hat, die Testverordnung ist bis 31.05. durch den Bundesgesundheitsminister zu verlängern. Und das ist auch auf den Weg gebracht, sodass es diese Unsicherheit nicht gibt. Ich will nur dem Hörer noch mal ausdrücklich recht geben, gerade in dem Bereich, in dem vulnerable Personen zusammenkommen, ist es natürlich wichtig, dass wir neben Hygienekonzepten und Maßnahmen auch in dem Bereich weiterhin auf das Testen setzen können.
Dann hoffen wir, dass wir die Unsicherheit ein bisschen lindern konnten von Herrn Hamm und danken nochmal für den Anruf. Ein Thema, was wir schon auch kurz angesprochen hatten vor den Nachrichten, ist ja das Thema Impfen. Wie sehr hilft eine Impfung noch, ist ja die Frage, wenn selbst Geboosterte sich noch anstecken können. Also wie weit kann man sich darauf noch verlassen? Oder brauchen wir, wie der Bundesgesundheitsminister jetzt ja schon angedeutet hat, zumindest für die über 60-Jährigen, bald eine vierte Impfung, Herr Zeeb?
Also sicher ist da nochmal festzuhalten, dass die Impfungen die Hauptwirkung dort entfalten, wo es um schwere Erkrankungen und auch Sterblichkeit geht. Das ist die Hauptwirkung der Impfung. Wir können einfach, das war vielleicht vorher eine Hoffnung, die hat sich aber nicht bewahrheitet, dass sie nun im großen Stil auch Infektionen unterbindet. Das ist gerade jetzt auch mit Omikron eben nicht der Fall. Deswegen gibt es eben auch unter vielen Geimpften, zum Beispiel bei mir auch, jetzt eben Infektionen. Da ist der Schutz gering und gerade wenn die Zeit zu dieser Boosterimpfung oder der sonstigen Impfung schon länger vorbei ist, dann ist das Infektionsrisiko ja relativ nah bei Ungeimpften mittlerweile. Und das ist, muss man einfach akzeptieren. Aber wichtig ist, das, was man erreicht, ist dieser Schutz, der nämlich vor diesem schweren Verlauf da ist. Und das ist nun auch der wichtige Punkt, warum eine vierte Impfung, gerade für Menschen, die vielleicht andere Erkrankungen haben, auch die älteren Menschen, wirklich sehr empfehlenswert ist. Nämlich um diese Sache geht es einfach, diese Gefahr der schweren Verläufe zu reduzieren. Und das ist weiterhin so, dass dann auch eine vierte Impfung sehr gut wirkt. Auch neue Daten aus Israel zum Beispiel legen das nahe, dass das nochmal wieder einen wirklichen Fortschritt gibt an der Stelle und Sicherheit bringt. Also insofern ist das sehr empfehlenswert.
Es gibt jetzt auch schon Einschätzungen und weil Sie auch Ihren persönlichen Fall gerade nochmal angesprochen haben, Sie sind ja, wenn ich es richtig verstehe, 3-mal geimpft, trotzdem haben Sie sich infiziert. Ist jetzt so eine Infektion, wenn sie so einen milden Verlauf weiterhin nimmt, wie gerade bei Ihnen, quasi auch so etwas wie eine vierte Impfung, erhöht dann also nochmal die Immunität und könnte insofern vielleicht, wenn sie eben mild bleibt, sogar gut für sie langfristig sein? Darf man so an die Frage rangehen?
Ja, also das ist sicherlich eine der Diskussionen, wenn man auch Christian Drosten zugehört hat. Der hat auch letzten Endes immer darauf hingewiesen, dass wir es jetzt mit einer Situation zu tun haben, dass wir durch sowohl Impfungen wie auch laufende Erkrankungen, also insgesamt den Immunitätsschutz in der Bevölkerung erhöhen. Und das ist dann tatsächlich auch, setzt sich nochmal jetzt bei vielen Menschen auf eine vorhandene Impfung drauf. Und na klar, dadurch werden auch nochmal wieder eben die Immunitätsprozesse angeregt. Das ist schon so. Und ich sag's mal so, man kann es sich auf jeden Fall dann eher leisten, wenn man geimpft ist, sich mit so einer Infektion auseinanderzusetzen, als wenn man ungeimpft und vor allen Dingen, wenn man noch Vorerkrankungen hat, ungeimpft ist, da sich da rein begibt in so eine Situation.
Also die Impfempfehlung bleibt dringend, aber nach wie vor ist Impfen ja freiwillig. Und zu dem Thema der Entscheidungsfreiheit haben wir jetzt auch eine Hörerin am Telefon, Gudrun Gundersen aus Überlingen. Hallo Frau Gundersen.
Mir liegt sehr am Herzen, dass man die ganze Gruppe der Menschen, die über 60 sind, nicht einfach abtut, als nicht mehr, dass sie nicht mehr sinnvoll selber denken können und selber entscheiden können. Wir sind nicht eine Gruppe von Menschen, die alle dement sind, sondern wir sind Menschen, die sehr vorsichtig sind und die sogar ohne Impfung, wie ich, durchgekommen sind, bisher ohne jegliche Ansteckung oder sonst was. Und man muss wirklich unterscheiden, dass man gerade die älteren Menschen, die gehen mit Vorsicht vor und mit Bedacht und die wollen sich nicht anstecken und haben ihre Gründe, warum man sich nicht impfen lassen will, wenn man denn ungeimpft ist. Denn es besteht ja auch jetzt wieder die gleiche Situation wie zu Anfang. Es wird etwas postuliert, dass eine vierte Impfung helfen sollte, wo jetzt die anderen alle nicht geholfen haben, ohne dass wirklich das untersucht worden ist, lange genug, in mehreren Jahren, wie es üblicherweise ist, wenn Impfstoffe herausgegeben werden. Warum haben wir alle
Oh, jetzt ist, glaube ich, die Leitung abgerissen. Ich glaube, wir haben aber verstanden, was Frau Gundersen sagen wollte. Natürlich will niemand die Menschen über 60 entmündigen, aber dennoch ist natürlich die Frage, der Bundesgesundheitsminister sagt, wir sollten darüber nachdenken, für die eine vierte Impfung anzubieten. Herr Ullmann, hat einen Antrag im Bundestag zum Thema Impfpflicht auch eingebracht, wo vielleicht sogar ab 50 eine Impfpflicht angedacht werden könnte. Also wie dringend brauchen wir weitere Impfungen und wie viel Druck darf man da ausüben? Oder muss man vielleicht auch?
Die Frage geht an mich, Herr Beckmann.
An alle.
Also, dann erlaube ich mir zu starten, weil Sie mich ja angesprochen haben bezüglich des Gesetzentwurfs, das wir in den Bundestag eingebracht haben. Zunächst einmal geht es ja hier darum, dass wir vor die Welle kommen zum nächsten Herbst und Winter. Das wird sehr wahrscheinlich sein, dass wir zumindest eine Infektionswelle haben werden. Aber Ziel ist es, die Überforderung des Gesundheitssystems zu verhindern. Die Überforderung durch zu viele stationäre Aufnahmen von Menschen, die unvollständig geimpft sind und oder vielleicht gar nicht geimpft sind und damit auf der Intensivstation liegen und dann andere schicksalshafte Erkrankungen für andere Menschen, die schicksalshafte Erkrankungen haben, blockieren können. Das ist das Ziel. Und das Ziel, zumindest mit dem Antrag von meiner Gruppe, ist, dass wir die Menschen erreichen wollen, die bisher sich noch nicht impfen ließen und eine professionelle ärztliche Aufklärung auch erfahren, um Ängste und Sorgen zu begegnen. Ich hätte gerne mit Frau Gündersen noch länger geredet oder gar in Dialog zu treten. Das ist für Sie persönlich durchaus eine höhere Gefahr darstellt, wenn Sie sich infiziert, auch schwerst zu erkranken. Das muss natürlich nicht, aber wir müssen als Politik auch die globale Situation betrachten und auch unser Land betrachten. Und da geht es darum, dass wir Impflücken in einer Bevölkerungsschichten und verschiedenen Bevölkerungsschichten schließen, damit wir eine Überforderung des Gesundheitssystems verhindern. Aber es ist nicht Gesetz, dass es kommen wird, sondern wir versuchen, Impflücken auf freiwilliger Basis zu schließen.
Da ist ja ein Bundesland besonders gut, nämlich das, in dem Herr Zeeb auch wohnt und arbeitet, Bremen. Da sind vollständig geimpft, also zweimal geimpft ist da die Definition, fast 90% und das ganz ohne Zwang. Also was funktioniert in Bremen gut, wo man vielleicht von lernen könnte?
Ja, wir haben es tatsächlich hier in Bremen ganz gut geschafft, eben das zu einem breiten Thema zu machen, dass eben wirklich viele Leute für sich auch entschieden haben, das ist der richtige Weg. Und wir haben es halt leicht gemacht und auch eben den Quartieren, wo Menschen, denen es nicht so wirtschaftlich so gut geht, die vielleicht auch nicht so gut die deutsche Sprache sprechen, all das waren so Dinge, die hier eine Rolle spielten, recht früh schon in der Impfkampagne, da auf diese Menschen zuzugehen, niedrigschwellige Angebote zu machen, sehr viel, so sehr gemeindenah zu arbeiten und aber auch ein gutes Impfzentrum zu organisieren, was wirklich, das haben viele andere Städte auch gemacht, aber das hier war schon sehr gut, sehr, sehr zügig alles organisiert, sehr freundlich und sehr effektiv, wenig Wartezeiten. Das waren alles so Punkte, die wirklich dazu geführt haben, sowohl zentral mit einem großen Impfzentrum, was gut funktionierte, zentral gelegen war, wie auch dezentral mit ganz mobilen Angeboten, auch kreativen Angeboten wirklich vorzugehen. Und damit sind einfach viele Menschen hier erreicht worden und haben da auch für sich als den richtigen Weg dann empfunden, sich impfen zu lassen.
Frau Drese, können Sie sowas auch für Mecklenburg-Vorpommern, ein Flächenland, nicht ein Stadtstaat wie Bremen, können Sie davon lernen? Können Sie da manche Sachen übernehmen, um vielleicht eine ähnlich hohe Impfquote zu erreichen?
Es ist tatsächlich so, dass ich da ein wenig neidisch in einen Stadtstaat gucke. Im Flächenland ist das schwieriger umzusetzen, wobei ich mich im Sommer auch daran erinnern kann, dass wir mit ganz kreativen Ideen den Leuten am Strand fast mit der Spritze hinterhergelaufen sind. Also wir versuchen auch in einem Flächenland schon den Weg zur Spritze so einfach wie möglich zu machen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir an einen Punkt gekommen sind. Wir setzen in den Ländern ja gerade die einrichtungsbezogene Impfpflicht um, dass wir auch über diese Impfpflicht gerade zum Herbst weiter sprechen müssen. Wenn jemand skeptisch ist, was die Impfungen angeht, dann rate ich immer dazu, einen Blick mal in die Altenpflegeheime zu werfen. Als es noch keine Impfung gab, ist mir und vielen meiner Gesundheitsministerkollegen Angst und Bange geworden, wenn in einem Pflegeheim dort ein Corona-Ausbruch war, wie schwierig es war, wie viele Menschen dort im Krankenhaus gelandet und auch verstorben sind. Und wir sind jetzt mit mobilen Teams dabei, die zweite Boosterung, also die vierte Impfung, gerade in den Pflegeheimen anzubieten und sehen, dass dieser Schutz wirklich derjenige ist, den wir brauchen. Wir haben noch Ausbruchsgeschehen, aber mit wirklich milden Verläufen das spricht für mich eben dafür, dass wir alles dafür setzen müssen oder daran setzen müssen, aufzuklären, aber uns auch ehrlich über eine Impfpflicht unterhalten müssen.
Sie sagten gerade anzubieten. Wird die denn angenommen in den Senioren- und Pflegeheimen?
Ja, von den Bewohnerinnen und Bewohnern zu 98%, also fast alle. Bei den Mitarbeitenden, da ist es so, dass wir da noch Überzeugungsarbeit leisten müssen und es hilft, die einrichtungsbezogene Impfpflicht da jetzt natürlich auch zu wissen, bei wem ist der Impfstatus im Moment noch ungeklärt für den Arbeitgeber, für die Arbeitgeberin und da dann weiter zu agieren, macht es schon einfacher. In dem Bereich, in dem man mit besonders vulnerablen Personen arbeitet, sollte aus meiner Sicht jede mögliche Schutzmaßnahme, die zu ergreifen ist, auch zum Berufsethos gehören.
Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat zu Beginn seiner Regierungszeit gesagt, 80% Impfquote wolle er erreichen bis Ende Januar. Jetzt haben wir schon Ende März und die 80% sind immer noch nicht erreicht, bundesweit jedenfalls. Keiner redet mehr drüber. Kann man das definieren, welche Impfquote wir bräuchten, um einigermaßen sicher in den nächsten Winter gehen zu können?
Vielleicht melde ich mich mal noch kurz dazu, aber Herr Ullmann kann sich ja auch was dazu sagen. Es ist sicherlich, darüber ist immer viel gesprochen worden. Am Anfang waren es mal 70-75%, dann 80. Wir haben jetzt eine sehr infektiöse Variante mit Omikron und das ist einfach so eine Funktion der Infektiosität des jeweiligen Virusstamms. Und insofern müssten wir sogar davon ausgehen, dass das also eher an 90% ranreicht. Man kann das einfach ausrechnen, aber letztendlich kommen da sehr viele Dynamiken rein. Es ist auf jeden Fall eine Zahl, die sogar über 80% liegt, sicherlich an 90% im Moment.
Und damit meinen Sie jetzt nicht nur bestimmte Risikogruppen oder Ältere, sondern die Gesamtgesellschaft mit den 90%?
Genau, das ist die Gesamtgesellschaft, die wir da meinen.
Ist das erreichbar? Hat die Regierung überhaupt eine Strategie, wie sie in die Nähe kommen will, Herr Ullmann?
Letztendlich sind ja genau diese Gruppenanträge die Strategie, die versucht wird, also nach einer Lösung zu streben. Das ist jetzt nicht von der Regierung. Wir haben ja gesagt, es ist auch eine medizinethische Fragestellung, wo wir das freigegeben haben im Bundestag, dass Gruppen sich bilden mit entsprechenden Anträgen und diese werden dann zur Abstimmung im Bundestag hineingebracht werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich 80-90% der Gesamtbevölkerung durch Impfung brauchen, denn auch die hohen Infektionsraten gelten ja zumindest immunologisch wie eine Impfung. Also wer einmal erkrankt ist, ist das ja etwa gleichwertig mit einer Impfung, also bei einer Impfgabe. Sodass möglicherweise die Grundimmunität, und das ist etwas, was wir eigentlich herausfinden müssen, und das hoffe ich, dass wir das bis zum Spätsommer auch wissen, wie diese Grundimmunität in der bundesdeutschen Bevölkerung aussieht, um dann entsprechend Handlungsempfehlungen und auch dann auch gesetzliche Grundlagen zu schaffen, damit hier ein Schutz entsteht. Und ich wiederhole es hier an dieser Stelle sehr gerne, damit die Krankenhäuser nicht überlastet werden in der gesamten Fläche in unserem Land, damit wir auch durch diesen Winter ohne größeren Probleme durchkommen können.
Gut, das Thema Grundimmunität begleitet uns dann im dritten Teil der Sendung. Gleich nach den Nachrichten sind wir wieder zurück mit der Agenda und mit dem Thema mit Basisschutz gegen Corona. Wie geht es weiter mit der Pandemie?
Deutschlandfunk. Agenda.
Mit dem Thema mit Basisschutz gegen Corona, wie geht es weiter mit der Pandemie? Und Sie haben nach wie vor Gelegenheit, uns anzurufen unter 00800 4464 4464, eine kostenfreie Telefonnummer, oder Sie können uns schreiben an agenda@deutschlandfunk.de. Wir haben eine Menge Mails bekommen. Viele haben sich kritisch geäußert zu dem Gesetz. Aber ich will jetzt gerne auch mal eine vorlesen, die positiv ist, von Felix Gusen, Burger aus Rheinstetten. Und er schreibt, er möchte eine Lanze brechen für die Novelle des Infektionsschutzgesetzes, weil es seit Beginn der Pandemie, wie er sagt, die irrige Annahme gäbe, der Staat sei in der Pflicht, seine Bürger vor sämtlicher Krankheit zu schützen. In der zurückliegenden Phase der Pandemie war es sicher richtig, verpflichtende Schutzmaßnahmen zu verhängen. Aber angesichts der geringen Zahl von schweren Verläufen solle man doch jetzt die Verantwortung wieder in die Hände der Bürger legen. Ist das so, Frau Drese? Hat der Staat jetzt eigentlich seine Aufgabe erledigt, weil wir einen gewissen Schutz zum Beispiel durch Impfungen haben und jetzt sind die Bürger an der Reihe?
Das kann ich aus Sicht meines Bundeslandes leider so noch nicht bestätigen. Wir haben noch keine Impfquote, wir haben uns ja eben darüber unterhalten, erreicht, die einen solchen Schutz so gewährleistet, dass eben unser Gesundheitssystem in der Lage wäre, es zu schaffen, wenn eine solche Welle kommt und die Infektion. Das ist gerade die schwierige Situation, die wir hier vor Ort noch zu bewältigen haben, nämlich abzuwägen zwischen dem, was geht eigentlich an Schutzmaßnahmen noch, wo können wir schon wieder lockern und zu sagen, wie ist die Situation vor Ort. Und deswegen will ich natürlich jetzt nicht den Stab über dieses Infektionsschutzgesetz brechen. Wir müssen damit jetzt vor Ort umgehen, aber für mich kommt das Ganze zu früh. Die Welt in Mecklenburg-Vorpommern ist leider noch nicht so, wie von dem Hörer eben beschrieben.
Aber ist es vielleicht so ein generelles Gefühl, der Staat schafft es doch nicht? Wir hören ganz verschiedene Sachen. Herr Ullmann hat schon gesagt, am Anfang wurde die Wirksamkeit von Masken völlig negiert. Dann wurde es plötzlich Pflicht, sie zu tragen. Dann gab es große Hoffnungen in die Impfungen, auch ins Boostern. Hat sich hundertprozentig alles nicht erfüllt, übernimmt sich im Grunde der Staat, wenn er versucht, diese Pandemie wirklich strategisch anzugehen? Oder gibt es noch oder wieder eine Strategie, wie man das in den Griff bekommen kann?
Na, aus meiner Sicht muss es nach wie vor weiterhin eine Strategie geben, dass wir auf aktuelle Veränderungen reagieren können. Das, was Sie eben beschrieben haben, das ist ja auch in den vergangenen 2 Jahren eine Entwicklung innerhalb der politischen Diskussion. Zum Anfang, als es noch keinen Schutz über Impfungen gab, ging es wirklich darum, jede Ansteckung zu verhindern. Ich weiß, dass wir bei Inzidenzen von 30, von 50 Schutzmaßnahmen ergriffen haben. Wir sind ja jetzt mit einer Entwicklung auch innerhalb der Pandemie schon dabei, uns immer wieder genau anzugucken, wie ist die Ansteckung, wie sind die Verläufe, welche Schritte kann man weiterhin gehen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch für den Herbst wichtig, sich vorzubereiten mit Impfungen. Es darf eben nicht dazu kommen, dass Impfzentren wieder komplett zurückgefahren werden. Wir brauchen auch im Herbst wieder Hygienekonzepte und das aber immer anzupassen an die jeweilige Situation. Also wenn ich eins in dieser 2-jährigen Pandemiezeit auch für die Politik gelernt habe, dann, dass man jetzt noch nicht voraussagen kann, wie entwickelt sich das pandemische Geschehen weiter. Kriegen wir die Delta-Variante möglicherweise nochmal zurück? Worauf müssen wir uns einstellen? Dafür müssen wir einfach nach wie vor flexibel bleiben und Werkzeuge an der Hand haben, um über den Selbstschutz hinaus auch als Staat unserer Verantwortung nachzukommen.
Das Thema Impfen wird bei der Strategie weiter im Mittelpunkt stehen, glaube ich, herauszuhören. Und es treibt auch viele unserer Hörer um. Wir haben einen weiteren genau zu dem Thema in der Leitung, Peter Boltersdorf aus Nordfriesland. Hallo.
Guten Tag. Ja, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie. Was möchten Sie sagen?
Ach ja, das Thema Impfen ist insofern interessant, als dass wir uns mit der Motivation beschäftigt haben. Warum Menschen sich impfen lassen oder nicht impfen lassen?
Wer ist wir? Entschuldigung.
Weil das ist ein Startup und heißt Motivation Survey. Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit dem Thema Motivation und haben das jetzt aus der Individualität in die Massenbefragung, in die Massenerhebung reingenommen, mit einem entsprechenden validierten Test. Wir haben 1.330 Teilnehmer gehabt, das heißt, die Studie ist repräsentativ für Deutschland. Von diesen 1.330 sind 288 nach eigenen Angaben nicht geimpft oder nicht ausreichend geimpft. Und dann interessiert uns über die Befragung, die wir machen, was zeigt sich an Motivation? Und interessant ist, in dieser Gruppe von 288 Nicht-Geimpften ist eine Gruppe von 192 Menschen, deren Begründung in der Motivation darin liegt, dass sie unentschlossen sind. Sie sind unsicher, sie sind vorsichtig und sie sind ängstlich. Und diese Menschen brauchen eine persönliche, vertrauensvolle Begleitung, um sich impfen zu lassen. Der Nachweis, dass das funktioniert, wenn man das so macht, ist eben schon gekommen. Wenn man sich bestimmte Einrichtungen der Pflege anschaut, dann stellt man da Quoten fest von 99%. Das liegt daran, dass diese Menschen dort persönlich betreut und angesprochen werden und einen Ratgeber haben, dem sie vertrauen und den sie für kompetent halten. Das heißt, um die Impfquote insgesamt noch zu erhöhen, brauchen wir für diese Menschen, die dann nicht so einen Ratgeber nicht haben, die dann nicht in der Pflegeeinrichtung sind, brauchen wir ausgebildete Menschen, die in der Lage sind, diese Rolle zu spielen, Vertrauen erweckend zu wirken, kompetent zu wirken, um diese Menschen dann die Hilfe zu geben, die Entscheidung zu treffen, sich impfen zu lassen. Die Verwirrung bei den Menschen über die Maßnahmen, die so kontrovers diskutiert werden, ist Gift für diese Menschen, die unentschlossen sind. Die bekommen überhaupt keine Orientierung mehr. Was soll ich jetzt tun? Sie kriegen ja auf jede Aussage in den sozialen Medien eine Gegenaussage. Und das ist die Problematik.
Das Letztere würde ich gerne zuerst mal aufnehmen. Sie sagten, das Verwirrende, das ist Gift. Also wenn gegenteilige Aussagen kommen, wenn sich jetzt also die Politik, der Bund und die Länder und zum Teil auch die Kommunen streiten über dieses Gesetz, anstatt dass sie an einem Strang ziehen, untergräbt das Vertrauen in die Pandemiepolitik insgesamt noch weiter? Müssen Sie das befürchten, Herr Ullmann?
Das fing ja leider, gebe ich Herrn Boltersdorf durchaus recht, das fing ja schon hinter der Großen Koalition statt. Es hieß immer, wir sind einheitlich unterwegs mit den Bundesländern und der Bundesregierung. Es war leider nicht so. Gerade aus meinem Bundesland gab es immer wieder einen Quertreiber, der nach 24 Stunden wieder andere Ideen hatte. Das kann ich nur unterstreichen. Das ist schade, dass nicht begriffen wird, dass die Maßnahmen, die sogenannten Basismaßnahmen, wirklich gut sind. Das heißt, jeder, der sich ungeschützt fühlt oder Sorge hat, sollte eine FFP2-Maske tragen. Gerne auch draußen, auch wenn es medizinisch wenig Sinn macht. Und die Verantwortung des Staates, besonders vulnerable Menschen zu schützen, gerade in Einrichtungen, halte ich für wichtig. Aber ein Punkt, was ich faszinierend fand, was Herr Boltersdorf gesagt hat von seinem Startup-Unternehmen, war ja etwas, was auch in der Cosmos-Studie aus Thüringen auch bestätigt hat. Diejenigen, die bisher noch nicht geimpft sind, etwa die Hälfte oder über die Hälfte, sind deswegen unerschlossen, weil sie Ängste und Sorgen haben und sich von den Informationen sehr verunsichert fühlen. Und das muss man an dieser Stelle auch sagen, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat keine gute Arbeit geleistet in den letzten 2 Jahren zu den Impfmotivation oder Impfaufklärungen. Und deshalb ist ja unsere Gruppe dabei, eine verpflichtende, professionelle, ärztliche Aufklärung auch denjenigen anzubieten, die bisher noch nicht geimpft sind und dann niederschwellig auch sich dann gleich impfen lassen zu können, idealerweise in den Impfzentren. Denn das hat die Frau Drese ja auch schon gesagt, die sind ja weiterhin offen, die sollte man nicht vorzeitig schließen. Und da sind Kapazitäten vorhanden, um diese Menschen auch vernünftig und professionell aufzuklären. Und das ist ein Gegengift zu den Informationen, die zum Teil rumkursieren oder auch in den Social Medien auch wahrgenommen werden.
Sie haben die Cosmos-Studie schon angesprochen. Die untersuchen ja das Verhalten und die Reaktionen der Deutschen auf die Pandemie und auch auf die Pandemiepolitik. Und vor einem Jahr ungefähr gab es da noch ein relativ hohes Vertrauen. Zum Teil gab es Werte bis zu 60%. Die sind jetzt auf die Hälfte abgesackt. Und das Erstaunliche ist, das Vertrauen wurde nicht dadurch untergraben, dass zu strenge Maßnahmen beschlossen wurden, sondern das Vertrauen sagte immer wieder dann ab, wenn Lockerungen kamen, die Menschen für zu früh gehalten haben. Herr Zeeb, besteht die Gefahr, dass sich das jetzt wiederholt?
Das würde ich zumindest nicht ausschließen, denn ich habe es ja vorhin angesprochen, es wird jetzt natürlich da der Eindruck entstehen müssen, notwendigerweise, dass es ja regional unterschiedliche Regelungen gibt, dass nicht mit einer oder mit wenigen Stimmen gesprochen wird. Das ist nun mal ganz klar und das wird sicherlich jetzt nicht Sicherheit hervorrufen bei Bürgerinnen und Bürgern, was jetzt die richtigen Dinge sind, die es zu tun gilt. Herr Ullmann hat trotzdem Sachen angesprochen, die für jede einzelne klar sein müssen. Man hat halt jetzt mehr Verantwortung bei sich, diese Dinge umzusetzen. Das ist sicherlich richtig, aber die diese Balance zwischen dem, was zentral gemacht wird, was gemeinsame Wege sind und was die Wege des Einzelnen, der Einzelnen sind. Ich glaube, da ist es relativ schwierig und wir haben es ja eben gehört, viele Menschen sind einfach, selbst bei sowas wie einer Impfentscheidung, die viel diskutiert worden ist, jetzt immer noch unsicher und können sich nicht entscheiden und wegen in dieser Situation dann eben wählen den Weg, sich eben nicht impfen zu lassen. Das ist dann insgesamt aus Bevölkerungssicht, Gesundheitssicht nicht optimal, weil sie natürlich nicht nur sich, sondern auch andere schützen. Aber das ist die Situation aus der Unsicherheit heraus.
Herr Woltersdorf, Sie sind noch in der Leitung. Wie nehmen Sie diese Reaktion jetzt auf? Bestätigt das Ihre Sicht, dass man eben durchaus mit Beratung noch sehr viel erreichen kann, dass wir auch ohne jeden Zwang oder Druck noch Luft nach oben haben?
Ja und nein. Also das Spannende ist, dass eben wieder in der Kosmos-Studie von dem Verhalten gesprochen worden ist. Es ist wichtig, dass man versteht, wir beschäftigen uns nicht mit dem Verhalten, sondern mit dem Grund, mit dem Impuls für das Verhalten, der also dahinter liegt, der da zugrunde liegt. Und ganz grob gesagt kann man sagen, dass in Deutschland etwa 20% der Menschen zu den Unentschlossenen gehören, weil das an einer bestimmten Motivkombination liegt. Und die muss man angehen. Und da ist eine Beratung, ich sage es mal ganz bewusst, eine Beratung, wenn man sie professionell sieht, ist nicht der richtige Weg, weil es geht ganz klar um das Thema Vertrauen, dass die Menschen dann verstehen, dieser Mensch respektiert, akzeptiert meine Sorgen, meine Nöte, meine Ängste und versucht mir mit seiner Kompetenz und seinem Vertrauen zu helfen. Das ist eine sehr persönliche Geschichte und deswegen, welche Gruppe das denn jetzt machen könnte und wie man Menschen dahin bringt, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als Lösung bereit habe, aber wenn wir sehen, dass es die Betreuer in der Pflege können, dass die es schaffen, dann sollte das keine Raketenwissenschaft sein, das auch für andere Menschen, die nicht in der Pflege beheimatet sind, zu schaffen.
Das könnten dann eben zum Beispiel Hausärzte sein. Aber wenn wir jetzt mal ins Ausland gucken, auf ein Land wie Spanien, die wurden, als sie ungefähr an dem Punkt waren, wie wir jetzt, auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle, geradezu überrannt, die dortigen Hausärzte, von verunsicherten Menschen. Und dort hat man dann die Entscheidung getroffen, dass man Corona im Grunde doch, wie oft gesagt wurde, wie eine Grippe behandeln solle. Es ist dort jetzt inzwischen sogar vorstellbar, dass man mit milden Symptomen zur Arbeit geht. Man lässt also das Geschehen zu auf der Basis dieses relativ milden Omikron-Verlaufs. Ist das, Herr Zeeb, etwas, was man in Deutschland auch ins Auge fassen könnte, weil einfach alle Maßnahmen ja doch irgendwie nur begrenzt wirken?
Gut, also Spanien hat eine Impfquote von, glaube ich, 92,4%, also ist sehr gut und natürlich dazu hat es auch noch Infektionen gegeben. Also man kann da quasi davon ausgehen, dass die gesamte spanische Bevölkerung Kontakt mit dem Virus hatte und eine Grundimmunität hat. Deswegen ist das da gut machbar und vor allen Dingen eben auch in den Altersgruppen oder in den gefährdeten Gruppen sehr gute Impfquoten. Insofern eine Situation, die ich mir für Deutschland wünschen würde. In Spanien, in Portugal sind das Herangehensweisen, die jedenfalls näher auf der Hand liegen als im Moment jetzt bei uns, würde ich denken.
Grundimmunität, das Stichwort hatten wir vorhin schon mal, das kann oder muss grundlegend durch Impfungen erreicht werden, aber kann dann sogar noch verbessert werden, diese Grundimmunität durch eventuell Ansteckung mit milden Verläufen. Aber fragt jetzt wieder ein Hörer aus Winterthur in der Schweiz. Er hat uns geschrieben, vergessen wir da nicht, und er sagt, das tun wir auch in dieser Sendung und diese Lücke wollen wir jetzt schließen, das Thema von Long-Covid. Also, dass Menschen vielleicht zunächst einen milden Verlauf haben und jetzt eben auch sehr viele durch die hohen Ansteckungszahlen, dass wir aber noch gar nicht wissen, was ihnen langfristig alles noch blühen könnte, weil wir ja inzwischen wissen, dass das Virus auch auf ganz viele Organe geht. Vom Gehirn wissen wir es schon länger. Dieser Tage kam eine Studie, die es auch noch mal bestätigt hat, aus Hamburg für die Leber. Also unterschätzen wir, wenn wir so einen Weg gehen und hohe Inzidenzen in Kauf nehmen und dabei noch lockern, die Wirkungen oder die Probleme, die uns Long-Covid machen könnte?
Ich kann also ja ich auch dazu nicht. Mal, fangen Sie an, Herr Ullmann, gern.
Also ich glaube nicht, dass wir Long-Covid unterschätzen. Im Gegenteil, die Forschung fängt ja gerade erst an. Allein schon in den Medizinerkreisen ist es ja noch nicht so ganz klar, was ist die Definition von Long-Covid. Nichtsdestotrotz gibt es bereits gut publizierte Studien, die zeigen, diejenigen, die eine Impfung durchgemacht haben, ich kann es jetzt nicht repetieren, ob das jetzt ein oder drei Impfungen waren, das Risiko einer Long-Covid-Erkrankung zu erleiden nach der Akutinfektion um 50% reduziert ist. Das ist diese Symptome von Long-Covid, dieses chronische Fatigue oder andere Symptome, ist leider nicht unbekannt, auch bei anderen Virusinfektionen. Und deswegen haben wir auch explizit in der Ampel-Koalitionsvertrag hier weitere Forschungsgelder wollen wir freimachen, damit auch hier bessere Forschung stattfindet. Aber ganz klar, ein Nullrisiko werden wir auch als Staat aus der Politik nie bieten können, leider nicht bieten können. Hier ist die Impfung die beste Antwort auf Long-Covid.
Herr Zeeb, Sie wollten gerade auch noch zum Thema Long-Covid.
Ja, es geht sehr in die gleiche Richtung, dass ich denke, dass auch da eben mit einer Impfung das Bestmögliche gemacht werden kann. Aber es spricht dann eben auch wieder dafür zu sagen, wir brauchen eine möglichst hohe Impfquote, um eben auch langfristige Problematiken zu vermeiden. Das bleibt so. Long-Covid ist aber, muss man ja auch zugeben, auch jetzt schon ein Problem. Die Sozialversicherungsträger sehen schon auch eine erhebliche Welle von entsprechenden Erkrankungen und langfristigen Erkrankungen auf sich zukommen. Das sind Themen, glaube ich, die auf jeden Fall auch in den nächsten Jahren noch unsere Diskussion prägen werden. Und Forschung, Herr Ullmann hat es angesprochen, wird da sehr wichtig sein. Die USA hat schon ein riesiges Programm aufgelegt. In Deutschland sind da die Programme noch etwas kleiner, aber wir werden da auch sehr viel Wissen brauchen, um das möglichst gut zu erkennen, worum es geht genau. Und B, auch natürlich vernünftige Wege der Versorgung dann aufzubauen, die man vermutlich über das, was man bisher hat, jetzt auch dann noch braucht in Zukunft.
Das geht jetzt schon in eine sehr langfristige Politiküberlegung und in die Richtung argumentiert auch eine Hörerin, die uns geschrieben hat, Gudrun Pustkowski. Sie sagt, also kurzfristig jetzt soll sich der Staat raushalten. Wir Bürger können selbst entscheiden, aber warum wird das Gesundheitswesen nicht langfristig gestärkt? Warum wurden Betten gestrichen? Warum werden Pflegekräfte, wie sie sagt, weiter ausgebeutet? Aber wir haben, schreibt sie dann noch, das ist jetzt ein anderes Thema, 100 Milliarden für einen Krieg. Aber 2% unseres Bruttoinlandsprodukts würden die Probleme im Gesundheitswesen, meint sie, schnell lösen und die Bevölkerung könnte sich unbesorgt behandeln lassen. Ist das vielleicht auch ein Aspekt, dass wir mal längerfristig denken müssen und überlegen müssen, was fehlt eigentlich grundsätzlich in unserem Gesundheitswesen, damit es nicht mehr überlastet werden kann, auch durch neue Wellen?
Die Politik und speziell die Ampelkoalition kennt die Problematik und das ist eine hehre Herausforderung, das in kürzester Zeit auch zu beseitigen. Wir haben Fachkräftemangel, deswegen sind auch Betten nicht geschlossen worden, sondern nicht nutzbar. Denn ohne Personal nützt ein Bett auch gar nichts, denn wir brauchen das Personal, um diese Betten auch zu bestücken mit Patienten, die dann behandelt werden können. Das ist ein Problem, die sich in dieser Pandemiekrise leider noch mal vergrößert hat und auch noch mal deutlich gezeigt hat, dass in den letzten Jahren, ich würde sogar fast Jahrzehnten, zeigt, dass wir im Gesundheitswesen geschlampt haben, um hier nachhaltige Politik zu machen. Das ist unser Ziel in der Ampel, dass wir mehr Personal haben, bessere Arbeitsbedingungen schaffen und auch eine moderne und innovative Gesundheitswesen auch in unserem Land zu schaffen.
Wir haben jetzt, glaube ich, noch eine Hörerin in der Leitung, Kirsten Voss, die auch zu dem Thema etwas sagen wollte.
Ja, schönen guten Tag. Kirsten Voss ist mein Name und ich bin selbst über 60 Jahre alt. Und mich ärgert besonders, dass heute in der Sendung gesagt wurde, man müsse die über 60-Jährigen nur mehr betreuen, wie man auch Leute im Altersheim betreut, damit sie sich impfen lassen. Also ich denke, wir können bis 67 arbeiten und da sind wir wohl noch fit. Und ich brauche kein betreutes Denken. Das finde ich etwas übergriffig. Und zu den Krankenhausbetten, das kann ich nur unterstreichen. Ich empfinde das als mittlerweile als ein großes Monopoly. Es geht eigentlich nur ums Geld. Man könnte auch Leute schnell ausbilden.
Ja, dann gebe ich die Frage mal ein bisschen anders noch weiter. Haben wir Möglichkeiten, unser Gesundheitswesen auch gerade in Bezug auf Corona relativ kurzfristig zu stärken, also zum Beispiel auch Patienten in Zukunft zu behandeln. Haben wir oder bekommen wir, nachdem wir jetzt relativ schnell Impfstoffe bekommen haben, auch Medikamente, mit denen wir dann einen Krankheitsverlauf behandeln oder zumindest mildern können? Wie ist da die Lage, Herr Zeeb?
Ja, es gibt natürlich jetzt auch gerade auf Corona bezogen, gibt es auch Medikamente und die sind allerdings eben so einzusetzen, dass sie eben sehr früh in dem Krankheitsverlauf genutzt werden müssen, um schwere Verläufe zu verhindern. Und da müssen wir, glaube ich, noch jetzt uns sehr auch gerade in Hinsicht auf den Winter darauf vorbereiten, dass die schnell und zügig dann auch zur Verfügung stehen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Auch das braucht so etwas, braucht ein funktionierendes, gutes Gesundheitssystem, das aber eben aus meiner Sicht zumindest nicht nur Krankheiten behandeln können muss, sondern vor allen Dingen eben auch sowas wie ein gutes Management, eine gute Planung, ein gutes öffentliches Gesundheitssystem hat, das eben auch Verhinderung von Erkrankungen, Vorsorge und eben auch eine solide Krankenversorgung gemeinschaftlich anbietet. Und da sind wir auch in den letzten Jahren wenig gut gewesen. Jetzt gibt es da schöne Entwicklungen, dass es einen Pakt für die öffentliche Gesundheit gibt und da auch Gelder in erheblichem Maße fließen werden. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Aber ich würde da doch ein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen, in dem Sinne, dass eine schnelle Ausbildung von qualifizierten Fachkräften, das ist doch nicht ganz so einfach, denn das sind komplizierte Jobs, die wir mittlerweile haben. Da ist sehr viel Technik, da ist viel ethisches Wissen, viel manuelles, fachliches, pflegerisches Wissen zu verbinden. Ein komplizierter, anspruchsvoller Job, der aber auch gut bezahlt werden muss, damit er eben auch von vielen Leuten genutzt wird und aufgenommen wird.
Wir haben ja nicht nur insgesamt zu wenig Pflegekräfte, sondern von denen fallen jetzt im Moment auch wegen Erkrankungen noch viele aus. Also wenn wir immer davon sprechen, wen wir alles besser schützen müssen, müssen wir auch die noch besser schützen? Gibt es da überhaupt noch Möglichkeiten oder wie können wir verhindern, dass Kapazitäten, die eigentlich da sind, dann eben wegen Personalmangels doch nicht zur Verfügung stehen, Frau Drese?
Ja, da ist natürlich die einrichtungsbezogene Impfpflicht ein wichtiger Punkt. Wir gucken uns aber auch an, wie ist die Situation bei den Pflegekräften, wenn es um die Betreuung ihrer Kinder geht. Es darf in dieser Situation natürlich auch niemand ausfallen, weil er wegen der Quarantäne eines Kindes gesund selbst mit einem gesunden Kind zu Hause ist. Also da gibt es viele Punkte, die wir uns natürlich auch angucken müssen. Und ich habe ja ganz aufmerksam die Diskussion eben verfolgt. Und kann nur sagen, ja, wir müssen irgendwann lernen, mit Corona zu leben. Aber für die politischen Diskussionen gibt es noch viele Aufgaben, die wir im Anschluss uns noch genau angucken müssen. Mich stimmt hoffnungsvoll, dass wir 7% mehr Auszubildende in der Pflege haben, dass wir also dort für die Attraktivität des Berufes gemeinsam werben. Aber auch das, was Sie eben angesprochen haben, der öffentliche Gesundheitsdienst ist ein ganz wichtiger. Wir haben am Anfang der Pandemiepläne in allen Ressorts der Landesregierung gehabt. Auch sowas müssen wir uns angucken. Wir werden also noch lange damit beschäftigt sein, wie wir aus dieser Pandemie dann auch Schlüsse ziehen in der politischen Welt.
Dann ja, müssen wir das als Fazit nehmen. Wie geht es weiter mit der Pandemie, haben wir gefragt heute in der Agenda und sehen, wir wissen es nicht genau, aber es gibt viele Ansätze und wir haben ja auch schon einige Fortschritte gemacht. Ich bedanke mich bei all meinen Gästen und natürlich auch bei allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Es geht jetzt hier im Deutschlandfunk gleich weiter mit Umwelt und Verbraucher. Ein Thema wird sein die Erdgasversorgung. Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, hat dort heute die Frühwarnstufe ausgerufen. Am Mikrofon der Agenda verabschiedet sich Andreas Beckmann. Und auch wenn es vielleicht schon ein bisschen abgedroschen klingt, es kommt wirklich von Herzen. Bleiben Sie gesund.